Hallo ihr Lieben, es ist total schön, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ihr zu Hause, ich bin hier bei der Filmaufnahme und trotzdem irgendwo sind wir verbunden durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist einfach schön, das zu wissen, das einfach auch bewusst wahrzunehmen, dass wir verbunden sind. Und ich möchte auch ihm jetzt ganz am Anfang noch danken vor der Verkündigung, vor der Predigt. Er hat uns hier zusammengeführt, vor den Bildschirmen, mich hierher. Ihm gebührt alle Ehre. Jesus, was wäre ein Gottesdienst ohne dich, ohne deine Gegenwart? Dann können wir auch irgendein Verein sein, aber wir wissen, dass du unser Herr bist, dass du für uns gestritten und gesiegt hast und dass wir nur deshalb zusammenkommen in Gottesdiensten, weil wir unter dir als ein Leib zusammenkommen. Wie schön ist das zu wissen, Herr. Und so will ich dich auch bitten, dass du, egal ob jetzt hier im Raum oder zu Hause vor den, bei den Online-Gottesdiensten, dass du da wirklich auch gegenwärtig bist, dass du uns zusammenführst, dass du uns dein Wort aufschließt, das uns so kostbar ist. Wir danken dir, Herr. Wir preisen dich und wir haben dich lieb. Amen. Ja, ihr Lieben, bei der Vorbereitung kam mir so eine bestimmte Situation in den Kopf. Die mag ich euch kurz vorlesen. Die ist vielleicht auch ein Blick darauf, was jetzt in der Predigt noch nachfolgend kommt. Mein Freund und ich rennen auf die Bahn. Mein Freund rennt schneller. Ich falle zurück. Mein Freund erreicht die Bahn. Ich schaffe es nicht. Er steigt ein, ich nicht. Die Bahn fährt ab, ohne mich. Mein Freund lacht und winkt. Ich winke nicht. Er sitzt in der falschen Bahn. Ich nicht. Das ist einfach so eine kleine Episode, die vielleicht mit den Augenzwinkern beschreibt, was im Leben manchmal falsch gehen kann. Du bist dir so sicher, du glaubst, du bist echt der weiseste Mensch auf Erden und du machst alles genau richtig und du hast plötzlich das Gefühl, ich sitze im falschen Zug und ich fahre in die falsche Richtung, ich komme am falschen Ort an. Niemals da, wo ich ankommen wollte. Roland hat uns ja vor ein paar Wochen, sind es mittlerweile, im Römerbrief Kapitel 1, auch in die Verse 16 und 17 mit reingenommen. Die mag ich gerade nochmal vorlesen, denn diese zwei Verse, die sind mir eigentlich sehr wichtig geworden. Ich habe gemerkt, die haben sehr viel mit uns zu tun. Die sind uns Christen wirklich wichtig. Die waren auch Luther wichtig. Verse 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser Vers hat in diesem Turm im Kloster in Wittenberg bei Luther zu einem Aha-Effekt geführt, wo er plötzlich verstanden hat, es ist nicht, dass wir irgendwas tun müssen für unsere Errettung, es ist die Gnade, die Gott uns bereitstellt, die Gott uns schenkt. Es ist die Gnade, dass wir errettet sind. Wir können eigentlich gar nichts dazu beitragen. Letztlich hat ihn vermutlich, man ist nicht hundertprozentig sicher, aber letztlich hat vermutlich auch dieser Vers dazu geführt, dass er diese 95 Thesen an Tor der Schlosskirche in Witten angeschlagen hat und dadurch die Revolution, es war eine Revolution, die Reformation ausgelöst wurde. Ja, es war eine Revolution auch. Es war plötzlich ein ganz, ganz neuer, ein ganz wichtiger Gedanke, der für uns heute auch noch wichtig ist. Dieser Vers 16 und 17 hat eine Parallelstelle und mir ging es bei der Vorbereitung auch so, dass ich gemerkt habe, Mensch, die beiden gehören ganz eng zusammen. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 18 und folgende, da wird nochmal auf diese Punkte Bezug genommen und es weitet sich etwas noch in eine andere Richtung. Da geht es gerade eben auch um Weisheit. Ihr wisst doch das Beispiel vom Zug. Ich habe die falsche Bahn bestiegen, bin zum falschen Ort gefahren. Weisheit, da geht es auch um Weisheit. Und das ist mir einfach auch heute wichtig, darüber zu sprechen. Mensch, diese menschliche, göttliche Weisheit, darüber mal zu schauen. Im Vers 18, also wie gesagt, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18, heißt es dann, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wisst ihr, als ich vor 15 Jahren ungefähr zum Glauben gekommen bin, bei einer Evangelisation, da dachte ich so, okay, hier in Stuttgart, in der Umgebung Baden-Württemberg, da ist eigentlich jeder Mensch irgendwie Christ. Mehr oder weniger, aber es sind alles Christen. So ein gutes halbes Jahr später war ich selbst auch auf der Straße, habe mit Menschen Gespräche geführt über meinen Glauben, über Jesus. Und ich habe sehr schnell gemerkt, der Glaube der meisten Menschen ist nicht sehr wach. Es sind 2% der Menschen in Deutschland, die wirklich einen echten Glauben haben, einen Glauben, der rettet. Aber es ist eigentlich eine kleine Zahl. Ich bin auch, wenn wir gerade eben darüber sprechen, über dieses Wort vom Kreuz, seine Torheit, denen, die verloren gehen, wenn wir darüber sprechen, über diese Torheit, da ist mir auch nochmal ganz schmerzlich bewusst geworden, dass ich vor 10 Jahren bei einer Straßenevangelisation mal auf so ein, ja, es war ein älterer Mann zugegangen bin. Der stand da in so einer Gruppe drin von anderen Evangelisten und er war da ziemlich am Diskutieren und irgendwo habe ich nicht mitgekriegt, um was es geht, aber ich bin halt der freundliche Mensch und ich gehe mal auf ihn zu und sage, hey, sind Sie auch errettet? Und er fragt, ja, wie kann denn das sein? Wir sind dann plötzlich in ein Gespräch reingekommen. Ich habe gemerkt, er glaubt überhaupt nicht. Er sieht das alles wie eine Torheit. Dieser Mann hat mich hinterher wirklich ausgelacht, hat mich angeguckt, so richtig so, wie alt sind Sie? Und Sie glauben all das, was in der Bibel steht. Ey, das tut weh. Das tut weh im ersten Moment. Aber wir müssen damit rechnen, dass eben das Wort vom Kreuz ein Torheit ist, den die verloren geht. Es ist eine Dummheit. Sie können es nicht fassen, nicht einordnen. Es ist irgendwo nicht greifbar für sie. Und ich habe auch oft gehört, dass die Menschen mir dann sagen, du, wenn ich das sehen könnte, wenn ich es überprüfen könnte, wenn ich es beweisen könnte, wenn ich da wirklich einen Beweis in Händen hätte, ja, dann könnte ich glauben. Mein Glaube ist nicht so. Du kannst meinen Glauben nicht im Reagenzglas messen, du kannst ihn nicht wiegen. Das geht einfach nicht. Es ist eben der Glaube. Manchmal haben wir als Christen noch das Gefühl, Mensch, mit unserem Glauben sind wir doch die Dummen. Wir glauben an diese Torheit vom Kreuz. Sind wir wirklich die Dummen? Ich mache mal weiter in den Versen 19 und 20. Da schreibt dann Paulus weiter, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Das ist ein, wenn steht, hier steht geschrieben, es steht geschrieben, dann bezieht sich Paulus auf einen Vers im Alten Testament. Das ist Jeremia 29, Vers 14, wo er dieses Zitat aufgreift, wo Gott urteilt, er will die Weisheit der Weisen, die Menschen, die sich für Weise halten, er will ihn verwerfen, er will ihn zunichte machen. Jemand hat mal gesagt, zerstören diese Weisheit der Menschen, zerstören. Und da kommt plötzlich eine Frage auf, ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Ist das nicht irgendwie komisch, dass er da sowas sagt, dass er Weisheit verwerfen möchte? Ist nicht Weisheit was Erstrebenswertes? Und wenn wir mal nachdenken, ist es nicht gerade König Salomon gewesen, der um Weisheit gebeten hat? Ich muss euch mal kurz Gottes Antwort darauf vorlesen. Nachdem König Salomon vieles hätte erbeten können und hat nur um Weisheit gebeten. Dann heißt es im 1. Könige 3, und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Es war ihm wohlgefällig. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um ein langes Leben, um Reichtum, um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht und Verständnis des Rechts, siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nicht mehr aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum, Ehre, sodass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Bei der Vorbereitung habe ich plötzlich gemerkt, an der Stelle, Weisheit ist im Prinzip was Erstrebenswertes. Und ich habe auch gemerkt, ich will um Weisheit beten. Ich will um Weisheit beten von meiner Arbeitsstelle. Ich habe es gerade gestern gehört von jemand, der eine ganz, ganz knifflige Situation hatte bei seiner Arbeit, wo wirklich ganz, ganz viel dranhängt, wo es um Produktionsstopp geht, um ganz viel Geld geht, wo Menschen wirklich sich reinhängen, um das Ganze irgendwie noch auf die Beine zu kriegen. Eine ganz schwierige Situation. Es gibt Situationen in Familien, vielleicht gerade in der Zeit Corona jetzt, wo Familien nicht mal wissen, wie sie es jetzt noch irgendwie machen sollen. Was machen wir mit den Kindern? So Großeltern, der Weg ist versperrt. Man muss arbeiten. Wie machen wir das alles irgendwo? Ganz schwierig. Weisheit ist gefragt. In Ehen, im Dienst. Ich renoviere gerade. Und du glaubst ja nicht, wie viel Weisheit ich plötzlich brauche. Ich bin gerade ständig mit dem Herrn im Gespräch. Da ist plötzlich irgendwo eine Stromleitung, geht irgendwo hin. Ich weiß nicht, wo sie ankommt. Ich kann sie aber auch nicht einfach drin lassen. Ich muss gucken, was da ist, wie es zusammenhängt. Plötzlich geht irgendwo ein Rollladengurten elektrischer nicht mehr. Wow. Ich bin gerade sehr oft im Gespräch mit dem Herrn und sage, Mensch, Herr, darf ich dich um Weisheit bitten? Ich darf dich doch um Weisheit bitten. Oder wollen wir in der Nummer höher gehen? Wenn es jetzt um die ganzen Online-Gottesdienste geht zum Beispiel, um die ganze Planungen für den Ablauf, für die Durchführung der Gottesdienste in der Talstraße 70 in unserem Gemeindezentrum, aber auch online, das zusammenzubringen, da braucht das Weisheit. Und wir sind wirklich gut beraten, das ist mir klar geworden, wir sind wirklich gut beraten zu sagen, hey, wir wollen um Weisheit beten, wir wollen diesen Gott um Weisheit bitten und einladen, da reinzukommen in diese Weisheit. Warum aber ist dann die Weisheit von Gott verworfen worden? Warum ist das aber auch in Korinth damals offenbar so ein Problem gewesen, dass Paulus in seinem Brief darauf eingehen musste? Er will die Weisheit der Weisen verwerfen, zunichte machen, zerstören. Warum? Es ist wichtig zu wissen, dass die Korinther damals, die Griechen, die liebten die Weisheit, die liebten es zu diskutieren, die liebten die Philosophie, apropos Philosophie. Philo und Sophia, Lieben und Weisheit. Philosoph könnte man vielleicht übersetzen mit, ich liebe die Weisheit. Also Männer oder Frauen, die die Weisheit lieben, Philosophen. Das waren die Griechen, das war ihr Wesen so ein Stück weit, wo sie alles irgendwo anschauen mussten, betrachten mussten, gucken mussten, hey, wie sieht das aus, wie funktioniert das? Die Kinder, diese griechischen Größen, die mathematisch, die in irgendwelchen Wasserförderprogrammen und sowas richtig weit voraus waren, die als Philosophen richtig was drauf hatten, das sind da Griechen, die wir so kennen. Wir schätzen sie auch, aber es ist eben auch ein Problem. Jetzt gingen sie plötzlich ran, haben geguckt, okay, das Evangelium, Moment mal, was steht hier? Da hat dieser Gott, von dem Paulus da redet und andere, dieser Gott hat seinen Sohn auf die Erde gebracht und ein einziger Mensch ist gestorben für viele. Er hat gelitten und er kam nicht irgendwo mit einer Herrscher auf die Erde runter, mit vielleicht einer Parade, mit einer Leibgarde. Nein, ganz allein als Kind in der Krippe, in einen, ich hätte es fast gesagt, Saustall, also in eine Viehkrippe, schmutzig und voller Heu, verlassen von der ganzen Welt, alleine, abgelehnt. Das ist den Griechen plötzlich ein Dorn im Auge gewesen. Das war ihnen plötzlich eine Torheit, wo sie gesagt haben, ey, stopp, aber da kann ich jetzt nicht mal mitgehen. Das Wort vom Kreuz ist den Griechen eine Torheit. Sie können da keine Logik drin sehen. Und das war eben das Problem. Mir ist da, wo ich da so drauf geguckt habe, auf dieses Szenario Griechen und die Auseinandersetzung mit dem Kreuz, mit dem Wort vom Kreuz, mit dem Evangelium, da ist mir so eine Begebenheit eingefallen, die ich im Connect-Kurs ab und zu mal erzählt habe, wenn es um das Wort Gottes geht. Das Wort vom Kreuz. Beim Connect-Kurs habe ich erzählt von einem Pastor, er war Pastor, er war Hirte, er war Prediger. Und er hat auch die Bibel ausgelegt. Aber es fiel ihm dann von Mal zu Mal, von Jahr zu Jahr schwerer, die Bibel auszulegen, den Text zu nehmen, zu erfassen und der Gemeinde darzulegen, aufzuschlüsseln. Es ging so weit, dass er immer gedacht hat, ich schaffe das gar nicht mehr. Ich kann diese Bibel nicht mehr auslegen. Ich muss irgendwann mal meinen Job aufgeben und irgendwas anderes machen. Er war verzweifelt. Er hat gemerkt, es geht nicht mehr gut, es holpert. Er hat sich dann irgendwann einem Seelsorger anvertraut, einem Freund, einem älteren Pastor, einem langgedienten Pastor und hat dann gemerkt, okay, Mensch, der Mann, der weiß Rat, der muss mir helfen. Und dieser Mann hat ihm sorgfältig zugehört, hat ab und zu nachgefragt und irgendwann sagt er zu ihm, hör mal, mein Freund, dein Problem, warum du die Bibel nicht mehr auslegen kannst, warum es dir von Mal zu Mal schwerer fällt, das Wort Gottes zu predigen und auszulegen? Ist, dass du versuchst, das, was in der Bibel steht, zu verbiegen, damit es zu dem passt, was du auslegen möchtest. Aber eigentlich sollte das Wort Gottes die Fähigkeit und die Möglichkeit haben, dich und deine Zuhörer zu verändern, ihre Leben zu verändern. Und da ging dem Mann plötzlich Kronleuchter auf. Ihm wurde plötzlich klar, ich habe das Wort Gottes missbraucht, um das auszusagen, was ich aussagen möchte. In der Situation heute merke ich auch immer wieder mal, dass Menschen, Christen, dazu neigen, einzelne Verse aus der Bibel rauszunehmen und zu sagen, ja, da steht das und das, also kann ich das und das machen, und sich nicht die Mühe machen, das Ganze drumherum zu betrachten, vielleicht zu betrachten, was dasselbe Autor im anderen Brief an einer anderen Stelle auch gesagt hat, dass sie sich nicht die Mühe machen zu gucken, ob vielleicht diese eine Bibelvers in dem Konsens, in dem er bei ihnen steht, vielleicht sogar ein Widerspruch steht. Hey, wir dürfen die Bibel nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen, wir dürfen die Bibel nicht mal so auslegen. Eigentlich wäre es doch schön und wertvoll, wenn wir regelrecht nach der Weisheit in der Bibel graben und forschen. Mir fällt gerade eben so ein Beispiel ein, was ich ganz gern gebrauche. Ihr kennt doch Trüffelschweine. Diese Schweine, die riechen, da ist irgendwo ein Trüffel, der kann ziemlich weit unten sein im Waldboden. Du siehst den Trüffel nicht, aber er ist total wertvoll. Die Schweine, die riechen denn. Und die wollen sich da runtergraben und diesen Trüffel rausholen. Und da müssen die Bauern ein bisschen ganz schnell den Trüffel wegschnappen, sonst sind sie gefressen, die Trüffel. Hey, lass uns so nach dem Wort Gottes graben. Nicht einfach irgendwie Bibelverse rausnehmen und diese Bibelverse verbiegen, dass sie zu meiner Lebenssituation passen und die Bibel sozusagen ein Stück weit missbrauchen, sondern lass uns doch einfach hingehen und die Bibel ernst nehmen und da einfach auch zu sagen, hey, das, was in der Bibel steht, das will ich wirklich auch so für bare Münze nehmen, das will ich wirklich auch so glauben. Und so fällt es vielen Menschen heute schwer, Christen auch, an Dinge in der Bibel zu glauben. Jungfrauengeburt. Ich habe mal geguckt, was der Spiegel, ich weiß, was der Spiegel in einem Interview mit der Margot Käßmann, Ratsvorsitzenden, ehemalige Ratsvorsitzende der EGD, geschrieben hat. Ein Interview, da fragt der Spiegel die Margot Käßmann, wie sieht es aus mit der Jungfrauengeburt, also der biblischen Überlieferung, dass Maria bei der Geburt Jesu noch unberührt war? Ist doch mal eine gute Frage vom Spiegel. Die Käßmann antwortet, da bin ich ganz Theologin des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, dass Maria eine junge Frau war, die Gott vollkommen vertraut hat. Aber dass sie im medizinischen Sinne Jungfrau war, das glaube ich nicht. Daraufhin der Spiegel, es gibt mehrere Bibelstellen, wonach sich ihr Kind vom Heiligen Geist empfängt. Damit schält Josef als Vater schon mal aus. Darauf antwortet Margot Käßmann, Gottes Geist war sicherlich im Werk. Aber es gibt beispielsweise im Matthäus-Evangelium eine Abstammungsliste Jesu, in der sein Vater ein Abkömmling des großen Königs Davids gewesen ist. Das eine schließt das andere nicht aus. Da war ich echt enttäuscht, als ich es gelesen habe. Also da ist der Glaube von der ehemaligen Ratsvorsitzenden nicht mehr sehr groß gewesen. Diese Abstammungslinien, ich habe überlegt, ob ich darauf eingehen soll, aber dann schlaft immer ein vor dem Bildschirm, das hat auch keinen Sinn. Ja, aber das hat seinen Grund, dass es darin stehen. Das war einfach damals Gebrauch. Und im Lukas-Evangelium hat es einen anderen Sachverhalt gehabt. Aber nur so viel. Du siehst hier, Jungfrauengeburt kann ich nicht glauben. Heiliger Geist war irgendwo mit dran am Berg irgendwo, aber er war nicht sozusagen der Leibliche oder der Erzeuger von Jesus. Das war Josef. Da war dieser, plötzlich von dieser Frau, dieser Unglaube. Und ich denke mir einfach, Mensch, Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Er hat Lazarus aus den Toten auferstehen lassen. Was soll dir unserem Gott unmöglich sein? So spricht der Glaube. Manche Leute sagen auch, ich habe mal ein Gespräch mit jemandem aus meiner Familie geführt, der mir sehr nahe stand. Und die Person hat gesagt, das Evangelium, aber so einfach kann es doch nicht sein. Das ist was viele Menschen bewegt. Okay, einer stirbt für alle und die Sünden sind weggewaschen. Ist das wirklich so einfach? Das kann nicht sein. Erstens, es war überhaupt nicht einfach für Jesus. Es hat ihn alles gekostet. Die Last der Sünde der ganzen Welt lag auf seinen Schultern. Der ganze Druck, die Last die Gott ihm auferlegt hatte, der Vater, dass er das Lamm Gottes sein sollte, dass er die Gerechtigkeit in die Welt bringen sollte. Diese Verantwortung, diese Last lag auf seinen Schultern. Und die Schmerzen waren echt. Der Spott, der beißende Hohn, die Dornenkrone, die Schläge ins Gesicht, die Geißelhiebe, das Kreuz. Nein, es war überhaupt nicht einfach. Und es war auch kein Spaß, es war todernst. Es war ein langer, schmerzvoller Weg. Letztendlich brach Jesus Christus, unser Herrn, nach 6 Stunden in der Hitze Jerusalems das Herz, als er starb. Und zweitens, ja, für dich ist es so einfach. Ja, es ist so einfach. Denn unser Herr hat bereits alles für dich vorbereitet. Unsere Errettung steht auf 2 Säulen. Das, was Jesus getan hat, und unser Glaube. Du musst nur glauben. Im Glauben annehmen, was er bereits für dich getan hat. Ja, dann ist es so einfach. Und fatalerweise hindert das viele Menschen daran, zum Glauben zu kommen, weil sie sagen, so einfach kann es nicht sein und ich muss doch irgendwas tun. Ich bin mein Leben lang gewohnt, für meinen Glauben irgendwas zu tun. Bei der Arbeit, vielleicht in der Familie, im Freundeskreis, im Sport. Ich muss kämpfen, ich muss was leisten. Also kann es mir nicht einfach geschenkt werden. Und das ist für viele leider ein Stolperstein, wo sie sagen, hey, das kann nicht so einfach sein. Lass mich dir sagen, doch, wenn du das, was Jesus Christus für dich vorbereitet hat, vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha, dann ist es für dich so einfach. Dann nimm es bitte im Glauben an. Letztendlich hat Gott also nichts gegen die Weisheit. Es geht ihm nur um diese Weisheit der Menschen, die glaubt, dass sie über allem stehen und besser wissen als Gott selbst, was richtig und gut für den Menschen ist und wie er errettet werden kann. Lass uns demütig sein und einfach eine Herzenshaltung haben, dass wir dem Vater danken, dass wir unserem Herrn Jesus Christus danken für das, was er getan hat. Ich mag jetzt noch einen Vers weitergehen, Vers 21. Denn wenn die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Mit der Welt ist übrigens, da meint Paulus, die Menschen in der Welt, die nicht glauben, die es nicht glauben können, wo wir gerade eben davon gesprochen haben, wo wir gerade eben drauf geschaut haben. Mir ist übrigens noch was hochgekommen, so ein Gespräch mit einem lieben Freund aus der City Chapel vor 3 Wochen. Er hat mir so berichtet, dass er gerade so voll Feuereifersuchung mit einer lieben Bekannten gesprochen hat und mir vorgeschwärmt hat, dass er in Gottesdienst geht, dass er Bibel liest und das alles glaubt. Und er hat auch ganz, ganz tiefe Skepsis empfangen, fast schon Mitleid. Och, du glaubst es wirklich, ehrlich. Es war für ihn nicht leicht und ich habe versucht, ihn zu ermutigen und zu sagen, hey, halte daran fest. Das ist das, was uns ausmacht, was uns unterscheidet, wie wir im Wort von Paulus bleiben, von der Welt unterscheidet, dass wir eben glauben dürfen und es annehmen dürfen, was Gott uns geschenkt hat, was er uns in die Hand gelegt hat. Während der Vorbereitung habe ich mir auch Gedanken gemacht, okay, das ist jetzt die Weisheit Gottes. Es ist vielleicht auch etwas abstrakt. Die Weisheit Gottes zu greifen, fällt mir nicht leicht. Die ist schwer. Und zu vergleichen mit unserer Weisheit. Es heißt ja auch in Jesaja 55, die Wege Gottes sind höher als unsere Wege. Aber wie können wir das greifen? Da ist mir was eingefallen. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren irgendwo gehört oder gelesen. Ich versuche euch das jetzt mal zu erklären. Jetzt müsst ihr mal kurz mal wirklich einen Schluck Espresso nehmen. Ja, kurz Pause-Taste, Espresso nehmen und dann nochmal die Ohren spitzen. Jetzt geht es in Mathematik, in Trigonometrie rein. Total spannend. Ich habe meiner Nichte den Ball geklaut, um das hier durchzuführen. Und ein bisschen weiß gemacht, dass man dann die Linien jetzt besser drauf sehen kann. Das ist ein Ball, der ist rund, ja? Jetzt stellen wir uns mal vor, dass auf diesem Ball so ein Volk lebt, das nur 2 Dimensionen kennt, ja? Also, denken wir doch mal drüber nach. 2 Dimensionen heißt, ich kann Entfernungen und Abstände kann ich messen. Ja? Ich kann sagen, okay, 1 Meter ist 1 Meter. Der Abstand sind 20 Zentimeter, kann ich messen. Das ist die 1. Dimension. Und die Flächen sind die 2. Dimension. Also diese Wesen auf diesem Ball, die sind 2-dimensional, aber sind auf einem 3-dimensionalen Ball drauf. Okay, bisher ist, glaube ich, noch gut nachvollziehbar. Okay, jetzt machen wir uns nochmal Gedanken über dieses Volk. Dieses Volk kennt also die Entfernungen, aber sie kennen auch Figuren, zweidimensionale Figuren. Sie kennen zum Beispiel ein Quadrat, ein Rechteck, sie kennen ein Dreieck. Alles klar. Sie gehen mit Rechnen durch, Sie wissen, okay, ein Quadrat, das sind 90 Grad, also rechte Winkel an allen vier Seiten. Das ist ein Quadrat oder ein Rechteck. Und ein Dreieck wissen Sie auch, okay, wenn ihr mal, jetzt klaut doch mal kurz eurem Kind das Geodreieck, dann gucken wir uns das mal an. Ein Geodreieck, oh je, das sieht so ungefähr aus, richtig, ja, das ist unten auch so 90 Grad, ein rechter Winkel. Und hier oben haben wir 45 Grad und hier auch 45 Grad. Jetzt gibt es noch so ein gleichseitiges, gleichständiges Dreieck. Das sieht ungefähr so aus. Das sind also alle Winkel 60 Grad. Das heißt, dieses Volk konnte eigentlich schon auf ihrer Kugel schon feststellen, okay, diese Innenwinkel von Dreieck haben zusammen immer, egal wie das Dreieck ausschaut, immer 180 Grad. Die Innenwinkelsumme. Okay? Egal, ob es beim Geodreieck ist, hoppla, so rum. 90 Grad, 45, 45, 180 Grad. 3 mal 60 Grad, 180 Grad. Das Dreieck kann so aussehen. Bitte nicht jetzt, aber zu Hause könnt ihr ja eurem Kind dann nachher einen Fußball klauen oder irgendwas anderes und das dann nachher nachspielen, was ich euch jetzt zeigen will, ja? Halten wir fest, zweidimensionale Wesen, die kennen eine Dimension, die können Flächen, sie kennen ein Dreieck, aber keine Pyramide, sie kennen ein Quadrat, aber keinen Würfel. So, jetzt kommt der spannende Schritt. Jetzt kommen die beiden Welten zusammen. Jetzt kommen diese Männer oder Frauen, diese Gelehrten auf dieser Welt, die nur zwei Dimensionen kennen, kommen auf den Gedanken, hey, jetzt machen wir ein riesengroßes Quadrat. Ein riesengroßes Quadrat. Und gucken, ob das dann auch noch 90 Grad sind überall. Also jetzt fangen sie oben an, am Nordpol sozusagen, fangen sie an und machen eine Linie und fahren hier runter. Bum, 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 so. Ja, so ungefähr. Und jetzt gehen sie von hier aus, genau im rechten Winkel, also 90 Grad. Boop, das wird doch so, glaube ich, gemalt. Jetzt gehen sie genau im Äquator lang und fahren hier rüber, bis sie ungefähr hier sind. Jetzt lässt mein Stift mich im Stich, aber wir haben es gleich geschafft. Okay, jetzt haben sie hier zurückgelegt. Jetzt haben sie schon mal 2x90 Grad. Jetzt brauchen sie noch 2x90 Grad, da haben sie ein Quadrat. Jetzt haben sie also hier auch wieder einen rechten Winkel. Wie gesagt, prüft es zu Hause nach. Jetzt fahren sie hier auch wieder hoch, zack, 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 zack. Jetzt treffen sie plötzlich hier oben mit einem 90-Grad-Winkel, treffen sie plötzlich auch wieder den Ausgangspunkt. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, diese Menschen kennen nur zwei Dimensionen. Sie malen ein sehr, sehr großes Dreieck, das 3x90 Grad hat und damit eine größere Innenwinkelsumme hat, als es möglich ist. Natürlich, wir sind ja Wissenschaftler, messen sie nochmal nach an anderer Stelle, fahren da hoch 90 Grad, fahren da hoch, fahren nochmal hier runter 90 Grad, hier auch wieder 90 Grad, fahren hier rüber und jedes Mal kommen sie raus, sie haben ein Dreieck, das 3x90 Grad Innenwinkelsumme hat. Die Menschen auf dieser Kugel, die nur zwei Dimensionen kennen, die sind außer sich, die wollten eigentlich ein Quadrat machen mit 4x90 Grad und plötzlich landen sie bei einem Dreieck mit 3x90 Grad, was nicht sein kann. Es ist einfach ausgeschlossen, es ist einfach nicht möglich. Weißt du, was der Knackpunkt ist? Du kannst diesen Menschen nicht klar machen, was da passiert. Du kannst den Menschen nicht klar machen, dass sie auf einer Kugel sind, denn sie kennen nur einen Kreis, aber keine Kugel. Und das ist das Problem für diese Menschen. Sie stehen vor einem Rätsel, das sie nicht lösen können. Meine Frage an dich ist jetzt, wo gehörst du dazu? Gehörst du zu den Menschen dazu, die zweidimensional denken, die einfach sagen, okay, so und so muss es sein und dann plötzlich ein Wunder sieht und sagt, okay, das kann nicht sein. Ja, es ist aber so. Ja, es kann nicht sein. Da gibt es eine andere Erklärung, es kann nicht sein. Diese griechische Weisheit, die kommt plötzlich ins Spiel, die prägt uns heute auch noch. Oder gehörst du zu dieser dreidimensionalen Menschheit, die sagt, ich kenne die Kugel, ich weiß, was hier passiert. Ich würde ja gerne von göttlichen Dimensionen sprechen. Hier also eine Ermutigung, wenn es dir geht mit meinem Freund, dass jemand deinen Glauben belächelt, misstrauisch beäugt, dich mitleidig behandelt, dann denk daran, dass du in einer göttlichen Dimension lebst, in einer Dimension, die du nicht verstehen kannst. weil du da nicht zu Hause bist. Aber du weißt, du darfst immer mit Gott, mit Jesus Christus rechnen. Du darfst immer damit rechnen, dass es eben nicht eine Torheit ist, was in der Bibel steht, sondern dass es eine Berechtigung hat. Ich möchte dich auch ermutigen mit Glaubenshelden aus der Bibel, die auch Dinge getan haben oder vorausgesetzt haben, die sie im Glauben getan haben. Und die typische, denk mal nach, die typische Beschreibung für den Glauben steht im Hebräerbrief, Kapitel 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man jetzt nicht sieht. Durch diese haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Worte bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Wenn also jemand kommt und sagt, ey, die Jungfrauengeburt, das kann medizinisch nicht sein, dann kannst du sagen, es stimmt, medizinisch gesehen kann es nicht sein. Aber göttlich gesehen kann es sein. Wenn jemand sagt, was, die Erde entstanden in 6 Tagen mit allem Gras und Wasser und Menschen darauf, wie alt bist du? Dann kannst du sagen, hey, stimmt, das ist archäologisch gesehen ausgeschlossen, das ist ein Unding. Geologisch gesehen, Wahnsinn, kann nicht sein. Aber göttlich gesehen, kann es sein. Das ist der Glaube, der lauter spricht als die Weisheit und die Zweifel, diese griechische Weisheit, mit der Paulus hier auch immer wieder konfrontiert wird. Die Glaubenshelden, Noah, Henoch, Abraham, später auch David, diese Glaubenshelden haben es vorausgelebt, vorgelebt. Gerade Abraham, als er seinen Sohn opfern sollte, was es heißt zu glauben, zu vertrauen. Was für ein Unterschied. Und dann heißt es im Vers 6 im Hebräerbrief Kapitel 11, heißt es dann, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Gott liebt also ein demütiges Herz. Und jetzt mache ich noch einen letzten Vers vorlesen. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Kreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir verkündigen diese Torheit. Wir lassen uns da nicht ins Boxhorn jagen. Und mir ist auch gleich diese Stelle eingefallen, wo die Juden von Jesus ein Zeugnis, ein Zeichen fordern und sagen, Meister, Rabbi, zeig uns bitte mal, was hast du, wirklich derjenige bist, für den du dich ausgibst. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Er hätte ja alles tun können. Er hätte ja wirklich alles tun können. Alles war ihm übertragen. Und er sagt nur, dieses ehebrecherische Geschlecht verlangt nach einem Zeugnis. Es soll ihm kein anderes Zeichen gezeigt werden als das des Propheten Jona. Er antwortet mit der Auferstehung. Denn so wie Jona 3 Tage im Bauch dieses Fisches war, so war Christus 3 Tage im Bauch der Erde. Jesus antwortet mit der Auferstehung. Aber sie haben es nicht geglaubt. Die Juden haben sich geweigert. Sie konnten das leider nicht annehmen, was damals vor ihren eigenen Augen passiert ist. Es ist ein Stolperstein für viele. Es ist den Griechen, den Menschen, die nicht glauben wollen, die mit Logik und Weisheit kommen, ein Ärgernis. Es ist den Juden ein Mangel an Zeichen, an Beweisen, die sie so dringend gebraucht hätten. Und trotzdem wollen wir uns entscheiden, dass wir eben gerade da bei den Menschen, die Gott uns an die Seite stellt, eben gerade ohne Weisheit, ohne Diskussionen, ohne drüber zu reden, warum und wie und was, Schlachten gewinnen zu wollen, wir trotzdem, indem wie wir uns verhalten, Liebe zeigen, unseren Glauben leben, über unseren Gott, über unseren Jesus schwärmen, zeigen, dass wir glauben und dass wir zu ihm gehören. Ich glaube, es ist das größte Zeugnis von allen, wenn wir in Liebe Menschen gewinnen können und sie nicht über den Haufen diskutieren. Das habe ich leider auch schon erlebt, wie Menschen eigentlich andere Menschen erreichen wollten und sich einfach über den Haufen diskutiert haben. Da bleibt nicht viel zurück. Und du kennst das selbst sicherlich auch. Wenn du eine Diskussion verlierst, dann fühlt sich sie nicht so gut an, vor allem bei Männern nicht so gut an. Lass es uns anders machen. Lass uns den Weg einschlagen, den Jesus uns vorgelebt hat in Johannes 13, Vers 34 und 35. Dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat. Dass wir uns daran ein Beispiel geben. Denn daran soll jeder Mann erkennen, dass wir seine Jünger sind, darin, dass wir Liebe untereinander haben. Lass es uns lieber so machen. Lass uns Menschen in Liebe für Gott gewinnen und nicht in Weisheit, nicht in Diskussion und nicht in Effekthascherei, indem wir vielleicht versuchen, irgendwo ein Wunder herunter zu beschwören. So funktioniert das nicht. Ich glaube, das ist nicht Gottes Wille. Und bitte, wie ich das noch sagen darf, behaltet euch euer demütiges Herz vor Gott, dass ihr einfach bekennen müsst, Mensch, ich bin bankrott und arm und leer vor Gott, vor diesem gewaltigen Gott mit den drei Dimensionen und ich mit meinen zwei Dimensionen, wo ich einfach manche Dinge nicht einordnen, nicht verstehen kann. Ich kann sie nicht greifen und nicht fassen, weil ich keine Sinne dafür habe. Aber ich kann eines tun, ich kann eines Gott bringen, das ist mein Glaube. Ich kann den Glauben, den der Sohn an seinen Vater hat, auch meinem Vater bringen, meinem himmlischen Vater bringen. Wenn ich ganz kurz nochmal zurückkommen darf zu diesem Beispiel eingangs mit dem Zug, mit dem verpassten Zug. Wir müssen uns auch entscheiden, in welchen Zug wir einsteigen, wohin uns der Zug bringt. Und da ist unsere Weisheit gefragt, wenn es darum geht, okay, woher weiß ich denn, wohin welcher Zug wird? Ich gucke einfach in den Fahrplan rein. Ich gucke einfach rein, okay, am Bahngleis so und so, fährt der Zug so und so, nach so und so. Mein Fahrplan ist meine Bibel. In die Bibel schaue ich rein und diese Weisheit, die Gott mir in seinem Wort in der Bibel aufschließt, die nehme ich mir zu eigen, um aus dieser Weisheit heraus das Richtige zu tun, den richtigen Weg einzuschlagen und Entscheidungen, die wichtig sind in meinem Arbeitsplatz, bei meinen Freunden, in meiner Familie und vielleicht auch in meinem Dienst oder beim Renovieren im Haus, diese Weisheit sich zu eigen zu machen. Ich mag noch ganz kurz am Schluss beten, um diese Weisheit gegen die Torheit von Kreuz-Situation, damit wir da wirklich auch vom Herrn empfangen dürfen, seine Weisheit empfangen dürfen. Vater, danke für dein Wort, dass du uns aufschließt, was für dich so wichtig ist. Wir sind wirklich dankbar, Herr. Hier bei der Filmaufnahme zu Hause, vor dem Bildschirm und vor den Tablets, wir sind so dankbar, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir drin lesen, studieren dürfen. Wir sind so dankbar, dass wir einen Gott haben, der so groß ist, dass wir ihn gar nicht fassen und nicht begreifen können, der so weit ist, dass das Auge es nicht mehr erfassen kann, der so tief ist, dass kein Fisch jemals hinkommen könnte, der so hoch ist, dass kein Adler jemals da hinkommen könnte. Herr, wir brauchen deine Weisheit in so vielen Situationen. Ich danke dir, Herr, für die ganzen Situationen, die wir auch in der City-Chapel gehabt haben, wenn es ums Gemeindezentrum ging, wenn es um die Gottesdienstplanung geht. Da hatten wir so viele Dinge zu entscheiden. Wir haben dich gebeten, wir haben dich eingeladen, die Entscheidung mitzutragen. Danke, Herr, dass du uns weise geführt hast bis hierher. Bitte, Herr, ich will auch stellvertretend für meine Brüder und Schwestern zu Hause die Hand aufzuhalten, damit du uns dein Wissen in die Hand legst, damit wir nicht stolz sind auf das, was wir tun, was wir wissen, was wir durchführen können, sondern dass wir wissen dürfen, mit einem demütigen Herzen, einem demütigen Verstand, du bist es, der uns diese Weisheit schenkt. Wir preisen dich dafür, wir danken dir dafür, Herr. Wir schließen uns unter deiner Weisheit im Glauben zusammen, um dieses Opfer Jesus Christus, das du für uns gebracht hast vor 2000 Jahren. Danke dafür, mein Vater. Danke dafür, mein Herrn Jesus Christus. Danke dafür, Heiliger Geist. Amen. Habt noch eine gute Zeit zu Hause. Habt noch gute Gespräche. Lasst euch euren Espresso schmecken. Ich freue mich einfach immer, wenn aus Gedanken Diskussionen werden. Gute Diskussionen, keine Streitgespräche, keine Ich will gewinnen, sondern erbauende Gespräche. In dem Sinne, seid ganz reichlich gesegnet. Bis wir uns bald wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.